Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie kommen heute Bücher in die Welt? Das werden wir uns gleich anschauen. Welche Chance hat man, bei einem Verlag unterzukommen, wenn man niemanden kennt in der Branche und wenn man auch sonst noch keinen Namen hat? Das werden wir fragen. Und wie abgeschlossen ist die Bücherbranche? Das besprechen wir gleich mit einer erfolgreichen Sachbuch-Literaturagentin und mit einem Lektor von einem renommierten Buchverlag. Vor kurzem ist uns aufgefallen hier in der Redaktion, dass es auf einmal mehrere neue Bücher gab von erfolgreichen Podcastern, also von Leuten, die vorher auch mit Büchern nichts zu tun hatten. Und da haben wir uns gefragt, wie kommen da eigentlich die Podcast-Welt und die Verlage zusammen? Und dann gingen die Fragen immer weiter bis dahin, ja, wie kommen Verlage heute überhaupt zu ihren neuen Stimmen? Und schließlich, welche Rolle spielen dabei die Literaturagenturen? Denn ohne die scheint heute gar nichts mehr zu gehen. Um mehr darüber zu erfahren, haben wir uns zwei Fachleute eingeladen. Das ist zum einen die Literaturagentin Franziska Günther von der sehr renommierten Agentur Graf und Graf. Die ist hier in Berlin bei mir im Studio. Seien Sie willkommen.
Guten Hallo. Morgen.
Und dann haben wir Florian Kessler von München aus zu Gast. Er ist dort Lektor im Hansa Verlag.
Hallo.
Hallo nach München, Herr Kessler. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Kessler. Wie ist das denn? Es gibt gute Autorinnen, es gibt Verlage mit hochqualifizierten Lektoren wie Ihnen. Sie beobachten sehr wach das literarische Feld. Wozu brauchen Sie da überhaupt Literaturagenturen, Herr Kessler?
Die brauchen wir dringend, immer wieder. Einerseits eigentlich als so ein Scharnier, wenn der Kontakt schon hergestellt ist, gibt es ja immer wieder auch Reibereien. Das ist ganz natürlich, dass man hin und her spricht, dass es plötzlich irgendwas gibt, bei dem es eine Vermittlungsinstanz ganz gut brauchen kann.
Was denn für Reibereien, Herr Kessler?
Ach, da gibt es alles Mögliche. Da fallen mir viele, viele, viele verschiedene Beispiele ein.
Unverschämte Honorarforderungen.
Auch bestimmt. Honorarforderungen gehören ganz sicherlich auch dazu. Da redet man natürlich ganz stark darüber, dass der Verlag einschätzt, wie viel ein Buch erbringen wird und vielleicht die Autorin, der Autor das ganz, ganz, ganz anders sieht. Und da ist natürlich sehr notwendig, dass eine Agentur kommt und ein bisschen auch auf den Tisch haut und sagt, guckt euch das mal genau an. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten von Vermittlungsarbeit. Das ist aber gar nicht das, wonach wir heute vor allem, glaube ich, suchen, weil in Ihrer Frage steckte ja schon, dass es auch um dieses Entdecken geht.
Ja, genau.
Und das hat sich tatsächlich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten ganz stark verlagert. Vor allem dadurch, dass die Lektorate ganz anders beansprucht sind im Haus. Lektoren, Lektorinnen sind unendlich damit beschäftigt, ganz, ganz viel um die Autoren, die an den Verlag bereits angebunden sind, zu machen, die Auftritte zu gestalten, die nicht nur die Bücher zu machen, sondern auf viele, viele Arten ins Haus hineinzuwirken, außen herum. Die sind gar nicht mehr nur damit beschäftigt, durch die Lande zu fahren und nach neuen Stimmen zu suchen. Das machen oft eben dann auch die Agenturen.
Dann schauen wir doch mal auf die Agenturen. Frau Günther, Sie kennen auch beide Seiten. Sie waren vorher lange Sachbuchchefin beim Berliner Aufbauverlag und seit 2018 jetzt leiten Sie das Sachbuchsegment bei der Agentur Graf und Graf. Haben Sie da jetzt eigentlich den spannenderen Job, weil Sie eben nicht mehr, wie Herr Kessler das ja gerade beschrieben hat, als Lektorin im Verlag sich um lauter Zeug kümmern müssen, sondern sich jetzt umschauen können nach den neuen spannenden Stimmen?
Spannender kann ich nicht sagen. Es ist genauso spannend, denn die Arbeitsweise von Lektoren und Lektoren und Agenturen unterscheidet sich heute, glaube ich, gar nicht so sehr. Wir suchen neue Stimmen, wir entwickeln Projekte so weit, dass sie eben wirklich auch in Verlagen angeboten werden können. Das heißt, dass sie publikationsfähig werden. Wir begleiten die Autorinnen und Autoren unterwegs, also bei der Entstehung des Manuskriptes. Und ich spreche jetzt immer von Sachbuchautoren. Das ist in der Literatur ein kleines bisschen anders. Florian wird es vielleicht später noch mal dazu etwas sagen. Aber genau diese Arbeitsfelder finden in den Lektoraten statt und sie finden in den Agenturen statt. Da kommt natürlich die Vertragsverhandlung noch mal mit dazu. Aber es ist richtig, was Florian Kessler sagt, die gerade das Feld des Entdeckens, dass wirklich Autorinnen an ein Projekt heranführen und dieses Projekt dann entwickeln. Dazu fehlt oft die Zeit in den Verlagen, weil die Arbeitsweise sich dort in der genannten Weise verändert hat. Und das kann ich jetzt als Agentin doch auch mehr und konsequenter und mit mehr Zeit einfach tun. Und das macht mir Freude.
Ich habe letztens eine Geschichte gehört, wie dann ein Buch zustande kam. Da hatte ein Autor, der vorher im Bücherbereich nicht groß aufgefallen war, hatte einen größeren Artikel in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.
Dirk Oschmann, ja.
Genau, der Fall Dirk Oschmann. Und wenige Stunden nach Erscheinen der Zeitung klingelte bei ihm das Telefon, 10 Uhr vormittags, und eine Literaturagentur war dran. Und ein, wie er mir erzählt hat, sehr beredter Literaturagent hat ihm ein Buch eingeredet, wenn man so sagen will. Also hat ihn davon überzeugt, auf Grundlage dieses Artikels ein Buch zu schreiben. Ist das ein relativ typischer Fall?
Ja, das natürlich die als Agenten schaue ich natürlich in die Feuilletons. Ich schaue, wer in der Öffentlichkeit sich prägnant, prononciert und kompetent äußert zu bestimmten Themen. Und wenn das der Fall ist, dann überlege ich mir, ob aus diesem Thema und aus der Art und Weise dieses Thema, wie dieses Thema dort angefasst wird, ein Buch entstehen kann. Und dann gehe ich auch auf Autorinnen oder Autoren zu und bespreche mit ihnen die Entwicklung eines solchen Buches. Das ist ein typischer Vorgang, was vielleicht nicht mehr ganz so typisch ist oder nicht mehr so exklusiv ist, dass man wirklich in die Feuilletons schaut. Denn genau darüber sprechen wir ja heute. Wir schauen natürlich auch in alle anderen Medien, die uns heute zur Verfügung stehen. Das sind Podcasts, die haben Sie erwähnt. Mhm. Es ist natürlich auch Social Media. Wir schauen nach Stimmen. Ja, so kann man es vielleicht beschreiben.
Und diese Vielfalt, die Sie gerade anschneiden, dass Autorinnen und Autoren sich ja auf so verschiedenen Wegen äußern können, macht das Ihre Arbeit jetzt leichter, weil es mehr Möglichkeiten des Entdeckens gibt, oder auch schwieriger, weil das gar nicht mehr zu überblicken ist?
Beides. Natürlich ist es schwer, das zu überblicken. Und auch ich bin, sagen wir mal, in einer Lebensphase, wo ich jetzt nicht jeden Tag Stunden auf TikTok mich aufhalte. Ja, das ist ein Medium, wo ich wahrscheinlich nicht mehr so heimisch werde. Aber natürlich versucht man schon die Breite des auch von Social Media ein bisschen mit abzudecken, über die klassischen Feuilletons hinaus. Der Unterschied ist vielleicht, ein längerer Artikel qualifiziert natürlich jemanden dann schon auch erstmal dazu, zumindest auf dem Weg zur Autorenschaft zu sein und ein Thema eben, wie gesagt, auch argumentativ gut anfassen zu können. Das wäre ein Social Media Post noch nicht. Das heißt, wenn ich dort hinschaue, dann überprüfe ich natürlich als Agentin vorher nochmal sehr viel konsequenter und intensiver, auch in der Vorbereitung, in der Arbeit an Exposés, an Probetexten, ob eine Autorenschaft überhaupt auch da drinsteckt.
Was ich auch schon gehört habe im Vorfeld bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, das hat Thomas Schmidt erzählt von der Landwehr-Literaturagentur, dass einerseits von künftigen Autoren jetzt erwartet wird, was Sie gerade beschrieben haben, eben thematische Kompetenz. Aber Thomas Schmidt hat auch erzählt, dass die Verlage einfordern, dass die Autorinnen und Autoren gleich Reichweite mitbringen. Also dass sie schon bekannt sein sollen, dass die Verlage fragen, ja, wo ist denn der Social-Media-Kanal, wie viele Follower gibt's denn da? Also können wir das nutzen, um die Autoren dann auch auf diesem Wege bekannt zu machen. Ist das so, Herr Kessler, fordert das der Hansa Verlag, dass ihre künftigen literarischen Stimmen dann gleich Reichweite mitbringen?
Das glaube ich nicht. Das ist beispielsweise in dem Fall, den Sie genau davor nannten, mit dem Artikel in der FAZ, ist es genau umgekehrt, denke ich. Das war ein Publikum, bei dem jetzt überhaupt nicht ein Autor oder eben auch ein Publikum vorhanden ist, das sich auf solche Art und Weise verständigt, sondern da merkte man sofort am Thema, da brennt was, da liegt was in der Luft und das funktioniert dann ganz anders.
Um das mal kurz zu ergänzen, das habe ich vorhin verpasst, Dirk Oschmann hat ein Buch geschrieben, ich habe jetzt den genauen Titel nicht im Kopf, ich glaube Der Osten, eine Erfindung des Westens
Richtig.
Ist der Titel, und es geht um die Wahrnehmung Ostdeutschlands durch Westdeutschland, vor allem durch die westdeutsche Öffentlichkeit. Das nur als kurze Ergänzung, Herr Kessler, Entschuldigung.
Ganz genau, und dieser Fall alleine zeigt ja ganz gut, dass es sehr verschiedene Öffentlichkeiten gibt, für die Bücher gedacht und gemacht werden. Und deswegen ist es überhaupt nicht so, dass jetzt jeder sein Instagram-Profil vorweisen muss. Man denkt einfach darüber nach, wo man überhaupt Öffentlichkeit findet. Bei einem Verlag wie Hansa oder anderen hochkulturell kodierten Verlagen kann es unbedingt auch sein, dass man sagt, das wird im Feuilleton besprochen, das wird die Öffentlichkeit sein oder das wird in bestimmten Lyrikkreisen rezipiert werden. Mhm. Aber als guter Verlag sollte man natürlich immer darüber nachdenken, dass man überhaupt Öffentlichkeiten findet, denn sonst wird die ganze Sache sehr unbefriedigend.
Wie werden heute Bücher entdeckt, Autorinnen und Autoren entdeckt? Darüber spreche ich hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Literaturagentin Franziska Günther von der Agentur Graf und Graf und mit dem Lektor Florian Kessler vom Hansa Verlag. Jetzt würde ich aber doch mal gerne, Herr Kessler, über eine Ihrer Entdeckungen sprechen, nämlich den Autor Max Czollek. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass es manchmal zumindest die Anforderung gibt, dass die Autoren ihre Reichweite gleich schon mal mitbringen, also ihr Publikum. Bei Max Czollek war es, glaube ich, so, oder habe ich gehört, Herr Kessler, dass Sie den entdeckt haben, zusammen mit Daniel Graf von der Agentur Graf und Graf, als er noch nicht bekannt war, oder?
Genau, da würde ich mir jetzt auch gar nicht selber den Lorbeerkranz aufsetzen, sondern das war tatsächlich so, dass die tolle Agentur Graf und eben Daniel Graf, der damals dort Sachbuchlektor war, mit einem Manuskript kam, aber dass ich Max schon lange kannte, weil der sich ganz toll rumtrieb in der Lyrikszene und überhaupt in der Literaturszene und aufgefallen war mit vielen Thesen und so weiter. Und als da also eines Tages ein sehr überraschendes Manuskript kam, er hat inzwischen 3 hochpolitische Sachbücher, Desintegriert euch heißt das, geschrieben. In dem Moment wusste ich, dass das jetzt nicht nur aus irgendeiner ganz obskuren Ecke eine seltsame Intervention ist, sondern wusste, da steht jemand dahinter. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, auch oft wichtig, auch wenn Agenturen ganz viel Arbeit übernehmen, dass die Verlage eben trotzdem Tuchfühlung brauchen. Wenn man das alles nur auf Blaupausenbasis völlig abstrakt macht, gar nicht weiß, wer dahinter steht, was das wirklich für eine Stimme ist, dann wird es nicht gut werden. Man sollte sich deswegen trotzdem viel rumtreiben, auch wenn man oft gar nicht die ausführende Kraft ist, die das Manuskript ranschleppt.
Die Agenturen, die haben offenbar das Buchgeschäft ziemlich beschleunigt, auch weil sie ihre Angebote nicht nur an einen Verlag schicken, sondern gleichzeitig auch an die Konkurrenz. Und dadurch entsteht so eine gewisse Dringlichkeit, so habe ich es verstanden, für die Verlage, dass sie sich schnell entscheiden müssen. Und Herr Kessler, ich habe gehört, dass Sie in mindestens 2 Fällen nicht schnell genug waren in dem Rennen und Sascha Maria Salzmann verpasst haben und genauso Raffaela Edelbauer. Grämen Sie sich noch darüber?
Gott, Sie wissen ja alles. Ich gräme mich noch über viel, viel mehr Fälle, aber ich arbeite im Verlag, der mal Harry Potter abgelehnt hat. Deswegen ist es alles nicht schlimm. Das gehört völlig dazu. Es gibt immer wieder Zeiten, in denen man gerade ein anderes Buch eingekauft hat, mit was ganz beschäftigt ist. Und oft ist man auch einfach dumm und übersieht Sachen. Das gehört dazu. Man sollte sich zu seinen Scheuklappen auch bekennen.
Ich hänge immer noch ein bisschen an dieser Frage, an dieser Reichweitenfrage. Sie haben das ja jetzt für den Literaturbereich, Herr Kessler, so gesagt, dass das da nicht so entscheidend sei. Aber wenn wir auf die Sachbücher schauen, also wenn wir jetzt sagen, die Autoren sollen Reichweite mitbringen, heißt das nicht, dass die Leute, die noch keinen Namen haben und keine Followerschaft und auch keine Verbindungen in die ganze Literaturwelt, dass die dann eigentlich ja keine Chance haben, gehört zu werden? Also dass dann doch immer nur die Stimmen gehört werden, die schon laut genug sind? Frau Günther, was würden Sie dazu sagen?
Ich würde da ganz wesentlich unterscheiden zwischen dem Bereich der Literatur und dem Feld, auf dem ich unterwegs bin, dem Sachbuch. In der Literatur, glaube ich, und das ist richtig so, ist der Text und nur der Text von größter Relevanz und liegt zur Beurteilung einem Verlag vor und darüber wird entschieden. Und dann ist es einem Verlag über die Öffentlichkeit, die er generieren kann. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten über Preise und Ähnliches, dann eine Debütantin, einen Debütanten nach vorne zu bringen. Im Sachbuch, auch das ist schon angesprochen worden, muss man viel stärker die Zielgruppen unterscheiden und auch die Art und Weise, wie man diese Zielgruppen erreicht. Und Autoren, die sich stärker im akademischen Feld, Dirk Oschmann ist genannt worden, Karl Schlügel, das sind Autoren, die bringen keine Instagram- oder TikTok-Reichweite mit. Nichtsdestotrotz sind sie...
Aber einen Namen bringen sie trotzdem mit.
Sie bringen einen Namen mit, aber auch der ist natürlich, der ist erstmal im akademischen Feld bekannt und muss dann einer breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden. Und da ist das klassische Feuilleton gefragt. Anders ist es bei Büchern, die nach meiner Beobachtung auch eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen, auch eher jüngere Autorinnen und Autoren dann haben. Die sind aufgewachsen und mit diesem Bereich der sozialen Medien und mit der Tatsache, sich selbst auch Reichweite zu erarbeitet zu haben schon über ihre Themen. Die sind anders vernetzt und nutzen diese Vernetzung auch, um etwas zu erreichen. Autorinnen wie Kübra Gümüşay, Tupoka Ogette, die sind natürlich sowohl über klassische Zeitungsveröffentlichungen bekannt gewesen, aber auch tatsächlich über die Social-Media-Reichweite.
Jetzt lassen Sie uns zum Schluss nochmal sammeln oder Ratschläge einsammeln von Ihnen. Ich habe jetzt ein gutes Buch geschrieben, glaube das jedenfalls. Habe noch keinen Namen, habe auch keine große Followerschaft, kenne niemanden aus dem Verlagsbetrieb. Wie bringe ich mein Buch in die Welt, Frau Günther?
Wenn Sie sich an mich wenden, würde ich zunächst einmal Sie fragen, was hat Sie befähigt, dieses Buch zu schreiben? Ich spreche über Sachbücher. Was treibt Sie an, dieses Buch zu schreiben? Was ist Ihre Botschaft? Dann müssen Sie mich mit einem Exposé, mit einem brillanten Exposé und einer brillanten Leseprobe überzeugen. Und dann werde ich versuchen, für Sie den richtigen Verlag zu finden. Idealerweise würden Sie schon auch eine gewisse Öffentlichkeit in Ihrem Berufsfeld, woher Sie auch kommen, aus der Kultur, aus der Politik, aus der Wissenschaft mitbringen. Und wenn das passt zueinander, dann würde ich die Chancen, dieses Buch gut unterzubringen, als realistisch einschätzen.
Und Herr Kessler, wenn ich jetzt ein literarisches Manuskript geschrieben habe, wie kriege ich das zum Hansa Verlag?
Eben oft auch doch über eine Agentur. Ich glaube, das Problem ist schon, dass um zu einer sehr guten Agentur durchzubrechen, man natürlich auch irgendwie wieder Tuchfühlung aufbauen muss, dass es gar nicht so oft vorkommt, dass da was ganz blind gefischt wird. Und deswegen ist es schon oft so, dass das Leute sind, die irgendwie entweder auffallen durch Artikel, durchs Internet oder aber die irgendwie sich in den literarischen Kreisen herumtreiben. Man nennt es ja auch Name Economy, dass Namen immer wichtiger werden. Mhm. Und das glaube ich schon, dass das eine Tendenz ist, gegen die man als Verlag und Agentur immer wieder protestieren soll, indem man einfach nur was findet und von der Qualität überzeugt ist.
Das sagt Florian Kessler, Lektor im Hansa Verlag. Wir haben mit ihm gesprochen und mit der Literaturagentin Franziska Günther von der Agentur Graf und Graf über die Frage, wie heute Bücher in die Welt kommen. Ich danke Ihnen beiden sehr.
Vielen Dankeschön.
Unsere neue Sachbuchbestenliste für den Monat April ist da. Unsere Sachbuchkritikerin Susanne Billig hat diese Liste heute hier bei uns im Programm vorgestellt. Und dabei hat sie unter anderem über ein neues Buch von Meron Mendel gesprochen. Das Buch heißt »Über Israel reden, eine deutsche Debatte«.
Das ist eine sehr persönliche, differenzierte, auf gewisse Weise behutsame, gleichzeitig überaus klare Wortmeldung des israelisch-deutschen Wissenschaftlers. Er betrachtet in diesem Buch eben die verwickelten deutschen Debatten um das Verhältnis zu Israel. Es gibt ja hier 80 Millionen meist aufgeregte Nahostexperten, sagt er, und deren Debatten blättert er so mit diesem leise distanzierten Blick des Zugewanderten Schicht um Schicht auseinander. Und es ist sehr interessant, was er da von links bis rechts alles beobachtet an Schuldabwehr, Schuldumkehr, schiefen Liebesbekundungen, schiefen Vorurteilen und Feindseligkeiten, eine Stimme der Vernunft und wirklich ein verdienter erster Platz. Die aktuell bedrängenden Themen spielen eine große Rolle auf dieser aktuellen Sachbuchbestenliste. Zum Beispiel hat die Jury das beeindruckende Buch »Unser Schwert ist Liebe« von Gilda Sahebi auf die Liste gewählt. Sie ist Ärztin, Politikwissenschaftlerin, Journalistin, im Iran geboren, aufgewachsen in Deutschland. Und sie versammelt hier ergreifende Texte zur feministischen Revolution. Eine solche ist es ja im Iran, weil sie weiß, dass das Regime die Stimmen der Protestierenden zum Verstummen bringen möchte. Unser Vergessen wäre also dessen Sieg. Und dieses Buch ist keine leichte Lektüre, muss ich sagen. Es beschreibt Gewalt, Haft, Folter, aber auch viel Mut und Kampfeswillen, sehr bewegende Zeugnisse, die Autorin hier wuchtig schildert. Und ähnlich wuchtig erzählt auch Franziska Grillmeier in ihrem Buch »Die Insel«, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas, auch das auf der neuen Sachbuchbestenliste. Da nimmt sie uns mit in die Lager für gestrandete, geflüchtete Menschen auf der griechischen Insel Lesbos, die dort im Morast versinken, in Hoffnungslosigkeit, dem aber immer wieder auch Momente der Menschlichkeit abbringen. Sie reist dann an den Außengrenzen Europas entlang, geht in Abschiebegefängnisse, beschreibt Pushbacks und schaut vor allem auf die Strukturen dahinter. Diese furchtbaren Bilder aus den Camps sollen ja öffentlich sein um weitere Flüchtlinge abzuschrecken. Davon ist sie überzeugt. Das ist ein wirklich starkes Buch, auch stilistisch von der Kraft und Genauigkeit der Sprache her.
Susanne Billig über drei Bücher, die es auf unsere Sachbuchbestenliste für den April geschafft haben. Ich sage Ihnen nochmal die Titel. Das war zuletzt Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas von Franziska Grillmeier. Dann ging es um das Buch Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran, ein Buch von Gilda Sahebi. Und zuerst hat Susanne Billig über das neue Buch von Meron Mendel gesprochen. Über Israel reden, eine deutsche Debatte heißt das.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf dem Cover des neuen Buches von Nancy Fraser ist eine Schlange zu sehen, die sich selbst in den Schwanz beißt, die sich langsam selbst auffrisst. Das Buch mit diesem Coverbild heißt Der Allesfresser, wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt. Die Autorin Nancy Fraser, die ist Professorin für Politikwissenschaften und Philosophie an der New School in New York City und sie ist eine der bekanntesten Feministinnen in den USA. Ihr Buch hat Leander Scholz für uns gelesen. Herr Scholz, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Diese Schlange auf diesem Cover, soll das denn der Kapitalismus sein, unsere gegenwärtig dominierende Wirtschaftsordnung?
Ja, diese Schlange, das ist die Leitmetapher des gesamten Buches, womit Nancy Fraser den aktuellen Finanzkapitalismus beschreiben möchte, also den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Und ihre Grundüberzeugung ist, dass dieser Kapitalismus alle sozialen und auch ökologischen Ressourcen aufbraucht, von denen er eigentlich abhängig ist und damit sich selbst aufzehrt. Also eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und mittelfristig mindestens selbst verdaut. Mhm.
Dieses ganz Grundsätzliche, was Sie jetzt gerade knapp skizziert haben, ist das jetzt das Besondere an der Kapitalismuskritik von Nancy Fraser oder ist das noch was anderes?
Ja, das muss man vielleicht ein bisschen ausführen. Also grundsätzlich ist es für sie wichtig, den Kapitalismus nicht nur als Wirtschaftsform, also als Ökonomie im engeren Sinne zu begreifen, sondern als Gesellschaftsform, also etwas, was eben die gesamte Gesellschaft prägt. Diese Sichtweise teilt sie eigentlich mit der klassischen Kapitalismuskritik seit Marx. Das Besondere bei ihr ist aber jetzt, dass sie keine Analyse der Produktion vorlegt. Sie beschäftigt sich jetzt nicht mit Produktionsbedingungen oder Finanzströmen, sondern in ihrem Interesse ist die Reproduktion. Also ihre Grundthese, und das hat was mit diesem Aufzehren zu tun, ist, dass der Kapitalismus von Hintergrundbedingungen lebt, die außerhalb der kapitalistischen Logik sind. Das nennt sie die außerökonomischen Stützen. Das heißt, der Kapitalismus setzt soziale und ökologische Ressourcen voraus, die zunehmend geringer werden. Und daraus leitet sie als Diagnose eine Krise der gesellschaftlichen Reproduktion ab.
Diese außerökonomischen Stützen, das ist ja auch das soziale Leben, ne? Das Leben in der Gesellschaft, in Familien auch. Und jetzt hat sich ja Nancy Fraser auch schon einen Namen gemacht als Feministin. Ich habe es gesagt, spielt das jetzt bei der Kritik auch eine wichtige Rolle?
Das spielt eine ganz große Rolle, denn schon lange ist ein zentrales Anliegen von Nancy Fraser die Care-Arbeit, also die Familienarbeit. Das ist eine der zentralen Hintergrundbedingungen, die sie untersucht in ihrem Buch, um die es eben bei der gesellschaftlichen Reproduktion geht. Und sie vergleicht unsere heutige Situation mit der Situation in den klassischen Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit, wo im Grunde die Care-Arbeit als unentgeltliche Arbeit der Hausfrau zugeschrieben wurde. Und eine der feministischen Forderungen war deswegen natürlich auch, die Care-Arbeit aufzuwerten und natürlich die Abhängigkeit von Frauen zu beenden. Und hier kommt es eigentlich zu einer, wie ich finde, sehr provokanten These von Nancy Fraser. Sie sagt eigentlich, dass diese Emanzipationsbestrebungen und diese Ideale der Selbstverwirklichung heute unter den Bedingungen des Neoliberalismus von der Arbeitswelt und der Berufswelt aufgesaugt wurden, also wurde geschluckt wurden. Weil heute die Care-Arbeit eben in den Zeitnischen von gestressten Eltern neben einem vollen Erwerbsleben geleistet werden muss. Und das war im Grunde nicht aus ihrer Perspektive das Ideal, was die Emanzipation angestrebt hat. Und das versteht sie nicht nur als Kritik am Neoliberalismus, sondern auch an den Feministen.
Ist das Buch jetzt sowas wie eine reine Kritik oder gibt es auch ein Nachdenken über mögliche Lösungen bei Nancy Fraser?
Sie schlägt auch Lösungen vor, auch radikale Lösungen. Sie plädiert für einen demokratischen Sozialismus, das ist ihr Fernziel zumindest, den sie vom klassischen Staatssozialismus unterscheidet. Aber es geht ihr vor allem um eine neue Aufteilung zwischen Politik und Markt, das ist schon sehr grundsätzlich. und um demokratische Entscheidungen über wirtschaftliche Prozesse bis hin zu der Frage, wie viel Wirtschaftswachstum wir haben wollen. Aber das sind natürlich Fernziele. Interessanter finde ich Ihre Strategie zu sagen, es müssten alle Hintergrundbedingungen, die der Kapitalismus selber sozusagen voraussetzt und in seinen Produktionsbedingungen nicht sichtbar werden, alle die müssen sichtbar werden. Die müssen deutlich werden und vor Augen stehen. Und wenn die uns allen vor Augen stehen würden, dann würden wir andere Entscheidungen treffen. Das ist so ein bisschen wie mit dem ökologischen Fußabdruck, ist Ihre Vorstellung da, es muss alles sichtbarer werden und nicht eben in den Hintergrund verdrängt werden. Und Ihre Hoffnung ist eben, dass daraus dann neue Allianzen entstehen in den sozialen und ökologischen Kämpfen, die es bisher so nicht gibt.
Hat Sie dieses Buch denn überzeugt, auch jetzt in der Art, darüber haben wir noch nicht gesprochen, in der Art der Argumentation und auch in der Art des Schreibens von Nancy Fraser?
Ja, also ich fand es erstmal beeindruckend, wie sie verschiedene Ansätze verknüpft, also feministische, postkoloniale und ökologische. Als Kritik kann man vielleicht anbringen, dass sie die Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus unterschätzt, der sich eben auch immer an neue Bedingungen anpassen kann. Aber insgesamt fand ich die Argumentation von Nancy Fraser gut nachvollziehbar und das Buch ist sehr, sehr klar geschrieben. Und ich würde sagen, es war absolut lesenswert.
Das Buch von Nancy Fraser, Der Allesfresser, wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirtensohn. Im Suhrkamp Verlag ist es erschienen mit 250 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Besten Dank an Leander Scholz.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Berühmter Schauspieler spielt berühmten Kommissar.
Kommissar Maigret, Kriminalkommissar vom Quai des Orfèvres.
Gérard Depardieu, französischer Schauspieler mit russischem Pass, ist als Kommissar Maigret in der gleichnamigen Verfilmung von Georges Simenons Kriminalroman zu sehen, jetzt im Kino.
Jemand wollte das namenlose Mädchen verschwinden lassen. Sie hat jedoch unweigerlich Spuren hinterlassen.
Maigret mit Hut, langem Mantel und der unvermeidlichen Pfeife soll den Mord an einer jungen Frau aufklären. Der Kommissar nimmt die Fährte durch Paris auf, aber niemand scheint die hübsche Tote zu kennen oder zu vermissen.
Wie bringen Sie denn Verdächtige zum Reden?
Mit gar nichts. Ich höre ihn nur zu. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu finden.
Maigret, die Simenon-Verfilmung von Patrice Leconte, jetzt im Kino.
Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten,
dichtete die 1797 im Westfälischen geborene Annette von Droste-Hülshoff wehmütig.
Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde.
Annette von Droste-Hülshoff verbrachte immer wieder viel Zeit bei ihrer Schwester Jenny in Meersburg am Bodensee. Dort kann man der eigensinnigen Dichterin auf der Burg nachspüren. Juliane Nestum wohnt dort und führt durch die Räume.
Sie hat da in Westfalen nicht so die Möglichkeit gehabt. Es war nicht gern gesehen, als adliges Fräulein zu schreiben. Und das war dann für sie das Schöne, hier auf die Burg zu kommen. Hier hat sie dann wirklich auch sehr viel geschrieben.
Annette von Droste-Hülshoff in Meersburg. Die Burg mit ihrem Arbeits- und Sterbezimmer ist ganzjährig geöffnet.
Das erste Mal, als ich mit meiner Mutter in Odessa war, im Mai 2015, war Koya schon 2 Monate verschollen.
Lisa Weder, niederländisch-ukrainische Autorin, liest aus Alexandra, ihrem ersten Roman. Den stellt sie im Podcast Kopje Koffie, Tasse Kaffee vor.
Kopje Koffie!
In Alexandra verknüpft sie die Geschichte der Ukraine mit der ihrer 94-jährigen Großmutter. Sie wurde im Donbass geboren, als Tochter einer Russin und eines Donkosaken. Lisa Weder.
Ein großes Teil von Alexandra erzählt über den Holodomor. Große Hungersnot in die 30er Jahre in der Ukraine. Das ist eine Geschichte, die wir hier im Westen nicht so gut kennen.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast mit Lisa Weder und ihrem Roman, zu finden auf Spotify, bei Apple Podcasts und unter letterenfonds.nl.
Unsere Literaturtipps zusammengestellt von Susanne von Schenk.